Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Der Österreicher sollte ein bisschen sich auskennen über die Zusammenhänge in der Natur. Er sollte die wesentlichen Singvögel kennen. Wir haben ja so über 150 Vogelarten bei uns in Österreich. Man sollte zumindest, ich sage mal, eine Handvoll kennen. Vielleicht auch wissen, wie sie klingen, wo sie leben, was sie brauchen, Vogelgesänge erkennen. Also das sind lauter äußerst beglückende Momente.
Ich danke in unserer heutigen Sonntagsjause meinem Gastgeber Maximilian Hadeck zur Einladung auf Gut Hadeck in Seefeld-Kadolz. Habe ich das richtig gesagt?
Ist richtig.
Ja. Wir hatten zunächst einmal einen Rundgang durch deinen Betrieb, wobei das stimmt nicht ganz. Wir sind über das Gut gegangen und sind jetzt bei dir im Schloss. Ich danke sehr für das Mittagessen. Und wir hatten schon eine großartige Süßigkeit zur Jause, und zwar Pavlova.
Die Pavlova, ja, genau.
Was ist denn das genau?
Na, ich bin kein großer Koch, aber es wird, glaube ich, mit Eiklar gemacht, das irgendwie aufgeschäumt wird und dann im Rohr zu diesem, soll ich sagen, besonders leichten Gebäck gekocht wird oder gebacken wird. Nicht?
Ja. So leicht war es aber jetzt gar nicht, ein bisschen Schlagobers war jetzt dabei.
Schlagobers gehört dazu, nicht offenbar in Österreich sowieso. Und ein paar Früchte waren auch dabei, die geben uns wieder ein Gefühl der Vitamine und von etwas Gesunden.
Ja, wir fühlen uns dann nachhaltiger und da sind wir schon bei deinem Thema, nicht? Die Nachhaltigkeit ist schon dein Thema. Gut Hadeck ist ein geschichtsträchtiger Familienbetrieb, ihr seid also im Weinviertel. Über 10 Generationen waren schon auf diesem Gut tätig und haben das Gut zu dem entwickelt, was es heute ist. Das ist schon mal ganz schön viel Verantwortung und viel Vielfalt, die ihr da auch habt in der Landwirtschaft. Es geht bei dir, wenn ich das zusammenfasse und als deinen Leitwort formulieren darf, um Biodiversität. Das ist dein Lebensmotto, egal ob es um Erdäpfel, Bienen, Weizen oder Wein geht. Was ist genau Biodiversität oder wie lebst du das?
Biodiversität ist ein etwas sperriger Begriff, wird in der Umgangssprache eher mit Artenvielfalt umschrieben. Aber wenn man es ganz genau nimmt, ist die Artenvielfalt nur ein Teil der Biodiversität. Biodiversität beinhaltet, also Artenvielfalt sagt viele Arten, wie viele Arten gibt es in meinem Garten, in meinem Grundstück, in meinem Hof, in meinem Gut. Aber Biodiversität beinhaltet auch noch die genetische Vielfalt. Wir haben das auch besprochen bei unserem Spaziergang. Also die Wildtiere sind nur dann besonders widerstandsfähig und resilient, wenn sie auf ein reiches, buntes Genom zurückgreifen können. Während wenn man nur auf das letzte Nashorn zurückgreifen kann, als letzter Mohikaner seiner Art, dann ist klar, dass dieses letzte Nashorn verwundbar ist. Es kann Krankheiten bekommen und so weiter. Erst über eine genetische Vielfalt wird diese Resilienz zur Umwelt und auch betreffend Krankheiten entwickelt. Das heißt, eine hohe Biodiversität zeichnet sich durch eine hohe Vielfalt des Genoms aus. Und die dritte Ebene ist eigentlich die, die am wenigsten erkannt wird. Das ist die ökosystemare Ebene, wie die Wissenschaft sagt. Also wie vielfältig ist ein Lebensraum? Ja? Und das ist halt für die Biodiversität ganz entscheidend, wenn wir uns vor Augen führen, die ausgeräumten Landschaften, die wir vielfach antreffen, Ballungszentren, Einkaufszentren und dazwischen große Felder ohne Strukturen. Dort ist Biodiversität einfach nicht anzutreffen.
Kommen wir nachher nochmal zurück. Zuerst würde ich mal gerne wissen, wie man überhaupt Gutsbesitzer wird und wie man ausgebildet wird. Hast du als Kind schon im Stall ausgemistet?
Ich habe als Kind natürlich alle Betriebszweige mit meinem Vater vor allem, auch noch mit meinem Großvater besucht. Ja, die waren nämlich beide schon leidenschaftliche Landwirte und haben eine enge Verbindung zu unserem Betrieb gehabt. Wie wird man, also in meinem Fall bin ich dort hineingeboren, ja, und das zeichnet ja auch diese Familienbetriebe aus, egal ob das jetzt größere sind wie bei uns oder ganz normale landwirtschaftliche Betriebe, bäuerliche Betriebe, dieses Denken in Generationen und dieses Weitergeben von einer Generation an die nächste, wenn man so will, das langfristige Denken. Und da bin ich auch ein Teil davon und ich muss sagen, ich bin ein glücklicher Teil davon. Ja, ich hätte natürlich auch gerne andere Sachen vielleicht gemacht, aber die mache ich dann, wenn hoffentlich mein Sohn den Betrieb übernimmt und ich mit meiner Frau wir etwas mehr Freiraum haben, uns dann das nachzuholen, was uns bisher nicht geglückt ist.
Darfst du Urlaub machen?
Absolut, natürlich. Ja,
ist schon erlaubt.
Ich möchte sogar natürlich. Und man muss sagen, die Frage ist sehr gut. Man funktioniert auch natürlich nur, wenn man in gewisser Weise ausgeruht ist und vor allem auch etwas Neues sieht. Also ich brauche die Bereicherung von außen. Ich versuche deswegen auch in meinem Betrieb nicht nur hier zu picken, sondern bewusst mir andere Sachen anzuschauen, geistige Anregungen zu finden. Das bringt den Betrieb weiter. Für so einen Betrieb wie meinen hier ist Stillstand das Gefährlichste von allem. Ja, ich muss ständig schauen, dass ich mich weiterentwickle. Und das ist auch die Geschichte unseres Betriebes. Der hat vor 100 Jahren ganz anders ausgeschaut wie heute. Mein Großvater hat den Betrieb übernommen. Sein Vater, also Urgroßvater, Ururgroßvater, das war eine Teichlandschaft. Der Name Seefeld steht für Wasser. Und hier waren Teiche und man hat eigentlich nicht von Landwirtschaft gelebt, sondern man hat Eis gestochen. Früher, vor dem Zeitalter des Kühlschranks, hat man Eis gesägt und diese großen Eisblöcke in die Wiener Wirtshauskeller gebracht, um Waren kühl zu halten, Lebensmittel kühl zu halten. Und das war die Einkommensquelle.
Da gab es ja auch Eishäuser in Gemeinden.
Eishäuser, natürlich.
So wie eine Genossenschaft, wo man gemeinsam dann gekühlt hat.
Du als Historikerin weißt das besser als ich, aber das war es, die Eishäuser.
Ja. Ich bin in einem Altbau, so einem klassischen Wiener Jugendstil-Altbau aufgewachsen und da gab es in der ehemaligen Küche dieses ganz tiefen Kasten, wo zweimal in der Woche der Eisblock geholt wurde, um im Sommer die Sachen kühl zu halten und im Winter war das kalt, weil es direkt auf die Straße, also direkt ins Freie gegangen ist und die waren da kühl oder die haltbaren Lebensmittel kühl gehalten wurden.
Na, sehr spannend. Genau. Ja, also das war früher. Das heißt, so die Kulturlandschaft, in der wir heute leben, ist nichts Starres, sondern wir sagen dazu, es ist etwas Dynamisches, die hat sich verändert. Ja? Und ich habe euch auch gezeigt, diese Veränderung des europäischen Landschaftsbildes von einem bewaldeten Kontinent zu heute einem ausgeräumten und die große Aufgabe, die wir einfach sehen, ist, diese Natur wieder einzurichten, die Landschaft zu renaturieren, ein hohes Maß an Biodiversität zu schaffen. Ganz einfach warum? Weil die Biodiversität auch für uns Menschen Lebensqualität, es gibt auch manche Forscher, die bezeichnen das als Überlebensversicherung, darstellen. Auch hier kann man ein gutes Beispiel nehmen. Ich war vor einigen Jahren in China mit einer Landwirtschaftsrunde, sogenannte Fachreise und wir sind dann auch um Peking herumgefahren zur chinesischen Mauer. Völlig verwüstete, ausgeräumte Landschaften und da hat auch niemand gelebt und da würde man auch nicht leben wollen. Also es hat die Biodiversität, ist schon ein Sinnbild für ein intaktes Ökosystem und das, was mir besonders am Herzen liegt, die Singvögel sind halt einfach das schönste Symbol, finde ich, was es gibt.
Auf die kommen wir auch noch. Ganz formal hast du einfach eine Matura gemacht, du hast in Wien maturiert und bist dann an die BOKU gegangen, nehme ich einmal an.
Nein, ganz so nicht, ganz so gerade war mein Weg nicht, aber ich war noch am Land, in der Volksschule mit zwei gemischten Klassen, also ich habe das mitbekommen, was die Älteren auch mitbekommen haben. Dann hat mir der Lehrer gesagt, ein strenger Oberlehrer der Volksschule, meine Mutter gesagt, der Bub taugt fürs Gymnasium nicht, Hauptschule, hat er gesagt. Und ich habe wenig gewusst damals, ja, aber ich habe gewusst, ich muss ins Gymnasium, ich muss maturieren, weil ich habe gewusst, Studium ist wichtig. Ging aufs Gymnasium, ging ins Theresianum, ja, im Vollinternat, das war eine spannende Zeit, aber auch natürlich eine etwas härtere Zeit und bin dann von dort nach Deutschland gegangen, weil ich wollte unbedingt ins Ausland gehen, habe in Weinstephan Agrarwissenschaften studiert, im grünen Herz Bayerns, wie es geheißen hat, Franz Josef Strauß hat dort eine Parade-Universität hingestellt, jeder hat einen Forschungsplatz gehabt und so. Also wir haben dort unglaublich viel lernen können, sie haben moderne Einrichtungen gehabt. Und für mich war das ein Riesenglück, einmal raus aus Österreich natürlich und zum Zweiten in einem Land studieren zu können, das war in den 80er Jahren, wo die EU schon sozusagen prägend war für die Wirtschaft, auch für die Landwirtschaft. Und da war ich einfach, das war über 10 Jahre vor dem österreichischen EU-Beitritt, ja, ich war einfach vorne dabei. Ja. Ich habe schon über die EU-Landwirtschaft Bescheid gewusst, wie so ein großer Binnenmarkt funktioniert, bevor es in Österreich überhaupt ein Thema war.
Jetzt kommen wir aber doch wieder zu deinem Alltag. Und du hast jetzt doch sehr klar deine Meinung dazu gesagt, wie dir das gefällt, dass also alles verhüttelt wird in den Landschaftsflächen in Österreich, aber auch in Europa. Müssen wir Angst haben vor den Veränderungen der Natur durch uns Menschen?
Angst ist für mich immer ein schlechter Wegbegleiter. Als Unternehmer sollte man keine Angst haben. Sorge natürlich, ja, und man muss einen wachen Blick sich behalten. Aber wenn wir in den Dimensionen der Natur denken, ja, und das ist ja eigentlich, was Guthardig macht, wir haben unser Wertversprechen, wie du gesagt hast, ist gelebte Artenvielfalt. Dieses Wertversprechen habe ich mit meinen Mitarbeitern entwickelt. Also wenn ich irgendwo hinkomme auf einen Betrieb, in eine Landschaft oder einfach nur übers Land fahre oder so, dann denke ich immer auch an die Natur. Wie können hier Wildtiere, bei uns vor allem die Bodenbrüter, die Singvögel, wie können die überleben, wie können sich die vermehren? Und ich denke mir, wenn wir das nicht schaffen als Menschen, den Wildtieren, der Biodiversität, der Natur, wenn man so will, Platz zu ermöglichen, dann machen wir etwas grundfalsch. Und ja, es stimmt, die Landschaften sind immer stärker ausgeräumt. Die Städte, es gibt ja auch diesen Ausdruck des Speckgürtels um die Städte herum, der wird immer größer. Der Flächenverbrauch ist ja auch ein Thema, das in Österreich stark besetzt wird, ist enorm, 12 Hektar am Tag. Also wir brauchen viel Fläche und es wird eigentlich in dieser ganzen Flächenplanung, in der ganzen auch Bewirtschaftung, auch in der Gemeinde, wie pflegt eine Gemeinde seine Flächen, wird einfach auf die Natur, auf die Bedürfnisse der Wildtiere aus meiner Sicht zu wenig Rücksicht genommen. Und mein Wunsch wäre, dass man diese Frage, hilft es der Natur, fördert es die Biodiversität, das braucht einfach einen höheren Stellenwert.
Hast du Verständnis für die Klimakleber?
Für die Klimakleber Verständnis? Naja, eigentlich würde ich sagen, nein, weil ich meine, ich habe genauso kein Verständnis für die Bilder anschütten, auch wenn das dann kein Schaden ist und so. Ich finde das nicht richtig. Man kann hier nicht eine ganze Gesellschaft in Geiselhaft nehmen. Ja, die Mobilität in Österreich ist so wichtig und das, was die angerichtet haben mit ihren, ja, ich finde das überzogen. Es gibt aber gerade ja, wie wir erleben, in Europa eine Pendelbewegung, die Hegemonie des grünen Gedankengutes wird wieder zurückgefahren. Ja, es wird der Green Deal zum Beispiel der EU-Kommission, ich habe sowas noch nie erlebt, dass eine EU-Kommission sich ein Thema auf die Fahnen heftet, ganz groß, nämlich den Green Deal mit allem, was dahinter steht, und man von diesem Green Deal abgerückt ist, sodass eigentlich nichts mehr übrig bleibt, weil man merkt, man nimmt die Leute nicht mit, man schafft Ablehnung und damit erreicht man das Ziel nicht. Das Ziel des Green Deals ist ein gutes, nachhaltig Europa zu einem nachhaltigen Kontinent zu machen, ja, auf die Klimawirkung mehr zu achten. Nur die Umsetzung, das Verordnen, das Befehlen, Verbote aussprechen, da gehen die Menschen nicht mit. Und das hat zu einem, also ich habe sowas noch nie erlebt, dass eine EU-Politik so Schiffbruch erleidet, ja, und jetzt komplett zurückgerudert wird und eigentlich neu aufgesetzt werden muss. Und ich glaube, dass die Klimakleber grundsätzlich der Sache nicht wirklich helfen, weil sie einfach eine unglaubliche Gegenreaktion hervorrufen und damit eigentlich ihrer Idee, ein ausgeglichenes Klima, menschenfreundliches, tierfreundliches Klima zu schaffen, entgegenwirken.
Da gibt es ja diese selbsternannte letzte Generation. Was würdest du denen jetzt an einem runden Tisch denn sagen oder anempfehlen?
Also ein runder Tisch wäre auf jeden Fall interessant, weil man einfach erklären könnte, ich könnte als Landbewirtschafter erklären, wie wir wirtschaften, was wir tun. Und ich würde gerne wirklich Ihre konkreten Vorschläge einholen, wenn Sie eine Fundamentalkritik auch an den Landbewirtschaftern ausdrücken, würde mich interessieren von der Fundamentalkritik in einen konstruktiven Ansatz. Was ist euer Vorschlag? Wie würdet ihr, was würdet ihr machen, wenn ihr an meiner Stelle wärt? Ja? Also ich würde dort versuchen, ich würde natürlich scheitern, sage ich gleich dazu, ja, aber ich würde es versuchen, einen Dialog zu starten und sagen, hier ist ein Stück Erde, ein Flecken Erde, ja, hier sind Felder, wir setzen jetzt, wir wollen jetzt etwas ganz Neues ausprobieren, sagt uns doch, wie wir es machen sollen. Und da wäre ich neugierig, was die Vorschläge wären. Es ist nämlich viel einfacher, Fundamentalkritik zu üben und viel schwieriger dann, es in praktische Arbeit umzusetzen. Das sind zwei Paar Schuhe und ich denke mir, diesen zweiten Teil einer konstruktiven Umsetzung, den sind halt manche Organisationen schuldig geblieben bis heute.
Du hast mir bei unserem Spaziergang durch die Wege und über das Gewässer auf deinem Gut etwas erzählt, was ich sehr, sehr spannend und sehr konstruktiv finde. Du würdest dich sehr stark machen, wenn für ein pädagogisches Konzept, dass die Kinder sehr früh in Berührung kommen mit einem Feld, wie es bei dir gibt, also ein Rapsfeld, ein Maisfeld etc. Wir haben da ja einiges gesehen. Warum da der Rand nicht schnurgerade ist, sondern warum es den Beetlebelt gibt, ja, in der Mitte am Feld. Diverse Ecken, die du ganz bewusst so gestaltest, natürlich ist es eine Kulturlandschaft, die du dadurch gestaltest, aber eine, wo eben eine Artenvielfalt möglich ist. Und der Volk gibt dir ja recht, ich weiß nicht, wie viele Vögel wir gesehen haben, aber wir haben mehrere Insekten gesehen und auch viele Säugetiere. Also wir haben ja, sind uns auch über den Weg gelaufen, und zwar wirklich über den Weg gelaufen. Wie stellst du dir das vor mit einer pädagogischen Arbeit?
Also ich stelle mir die pädagogische Arbeit sehr produktiv vor. Es gibt ja in der Bildung heute Ansätze, dass man sagt, der Österreicher versteht zu wenig über Wirtschaft. Da gibt es den Ansatz Finanzbildung, er muss mehr verstehen über Kapitalmärkte und so weiter, um nicht zuletzt ein freier, unabhängiger Mensch in Wohlstand zu werden, muss man ein gutes Bildungsniveau haben. Und das finde ich einen sehr hehren Ansatz, einen sehr sinnvollen Ansatz. Und man könnte das Gleiche auf die Natur umlegen. Das Thema Naturbildung, glaube ich, wäre gerade auch in einem Land wie Österreich, wo die Natur einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat, sehr wichtig. Der Österreicher sollte ein bisschen sich auskennen über die Zusammenhänge in der Natur. Er sollte die wesentlichen Singvögel kennen. Wir haben ja so über 150 Singvogelarten, Vogelarten bei uns in Österreich. Man sollte zumindest, ich sage mal, eine Handvoll kennen, vielleicht auch wissen, wie sie klingen, wo sie leben, was sie brauchen, Vogelgesänge erkennen. Also das sind lauter äußerst beglückende Momente. Ich bin mir dessen so sicher, weil ich das selber auch erlebt habe. Natürlich, ich bin natürlich in der Natur aufgewachsen, habe ein Privileg, aber ich habe übers Studium eigentlich das, was ich euch heute zeigen konnte, das habe ich in meinem Studium nicht gelernt. Das habe ich mir selber nachher angelernt durch ein paar Zufälle, Glück. Ich habe Glück gehabt, die richtigen Leute zu treffen und die haben mich dann in diese Welt mitgenommen. Und ich denke mir, dieses Glück, was ich selber gehabt habe, dass ich einfach, ich weiß nicht, Forscher getroffen habe, die einfach mir diesen Einblick in die Natur vermittelt haben, dass man das organisiert machen könnte und einer breiteren Gesellschaftsschicht zugänglich machen könnte. Warum ist das so wichtig? Weil ich glaube, dass einfach, wenn wir nachhaltiges Wirtschaften denken, wird es nur gelingen, wenn wir Generation für Generation ein Bewusstsein für die Natur weitergeben.
Was mir auch aufgefallen ist, du hast natürlich Kulturpflanzen, die ursprünglich aus Amerika kommen, die du jetzt sehr erfolgreich anbaust. Also wir denken an den Mais oder die Kartoffel. Aber du legst Wert auf Regionalität. Den Eindruck macht es mir auch. Und das ist auch ein Geheimnis des Erfolgs, dass Gut Hardegg auch wirtschaftlich gut dasteht.
Natürlich, wir haben begonnen, ich habe vor ein paar Jahren begonnen, eine eigene Marke zu gründen. Gut Hardegg findet man heute auch in dem einen oder anderen Lebensmittelhandel. Das war mir deswegen wichtig, weil ich Wertschöpfung kreieren wollte. Die Landwirtschaft ist eigentlich notorisch gekennzeichnet, dass sie einen sehr geringen Anteil an der Wertschöpfung von Lebensmitteln hat. ich habe das einmal mir ausgerechnet, das sind so im Schnitt vielleicht 2%. Also wenn du heute einen Laib Brot kaufst, ist der Weizen des Bauern, des Landwirten mit 2% im Kilopreis Brot enthalten. Viel zu wenig aus meiner Sicht, lachhaft wenig. Ja. Bei den Kartoffeln habe ich mir das auch ausgerechnet, teilweise unter 1%. Das ist eigentlich, muss man sagen, eine Schande.
Auch bei der Milch wird immer wieder geklagt.
Bei der Milch ist es, glaube ich, etwas mehr, aber es ist auch nicht viel. Speisekartoffeln 10%. Dort, wo der Landwirt direkt vermarkten kann, wie zum Beispiel beim Wein, Weinflaschen, nicht, da kann er natürlich mehr Wertschöpfung generieren. Aber überall, wo seine Grundnahrungsmittel verarbeitet werden und dann sozusagen in den Konsum kommen, ist die Wertschöpfung äußerst gering. Ich finde das nicht in Ordnung, ich finde das eine Schande. Durchbrechen kann man das nur, indem man Wege abkürzt. Und da ist die Regionalität natürlich ein Thema. Ich mache fertig selber Produkte und vermarkte sie direkt, teilweise online, Direktvermarktung oder eben in der Region. Also das Konzept der Regionalität heißt, aus einer Region für eine Region oder aber auch aus einer spezifischen Region, eben hier das Weinviertel oder Gut Hardegg bei uns, in einen größeren Nahbereich. Und da haben wir natürlich in Europa, in Österreich, unglaubliches Glück. Wir haben jede Menge Konsumenten, die Kaufkraft besitzen und eigentlich die eine landwirtschaftliche Wertschöpfung unterstützen würden. Ich habe da vor einiger Zeit auch in der Presse einen Gastkommentar geschrieben, wo ich das berechnet auch habe und habe da eine Vielzahl von Rückmeldungen bekommen, wo die Leser äußerst überrascht waren über diesen geringen Anteil der Wertschöpfung und natürlich meine These dieser regionalen Vermarktung mit einer besseren, fairen Anteil unterstützt haben.
Ich möchte einen Bereich rausnehmen deiner großen Landwirtschaft. Du hast ja eigentlich alle Tiere gern, außer vielleicht die Reblaus. Die wirst du vielleicht nicht so mögen. Ja. Du hast einen sehr großen Saustall. Mhm. Der ist aber aufgeräumt. Mhm. Da geht's aber zu. Du hast ein entzückendes Video, wo du erklärst, wie das hier zugeht, weil man aus Hygienegründen ist es schwierig, einfach in den Saustall hineinzugehen. Aber die hüpfen da herum, die rennen schnell, die fühlen sich sauwohl, im wahrsten Sinn des Wortes. Und du hast mehr als 1000 Stück Bestand.
Wir haben 1000 Muttertiere bei uns. Ja. Die Tierhaltung ist für uns deswegen sehr wichtig, weil wir damit Kreislaufwirtschaft betreiben können. Also ich füttere die Schweine mit dem Futter von uns, Getreide, Gerste, Mais, auch natürlich Weizen. Der hochwertige Wirtschaftsdünger der Schweine wird wieder in die Landwirtschaft zurückgeführt. Also das, was man klassisch unter Kreislaufwirtschaft versteht und hat uns über die Generationen, mein Großvater hat das begonnen, haben wir einfach aus diesen, wir haben das auch uns draußen angeschaut, aus sandigen Feldern haben wir einfach sehr fruchtbare, humusreiche Feldböden machen können und von denen leben wir. Wir leben in der Landwirtschaft vom Regen natürlich, der kommt, Sonne, Regen vor allem und von dieser kleinen Oberschicht Boden. Und bei den Tieren zurückzukommen, bei den Nutztieren, landwirtschaftliche Nutztiere, die sind für uns sehr wichtig. Hier achten wir besonders auf das Tierwohl. Tierartgerechte Nutztierhaltung ist der Terminus technicus. Und dahinter versteckt sich natürlich eine Vielzahl von Maßnahmen, die man ergreifen kann, damit sich die Schweine wirklich wohlfühlen. Wir haben da vor einigen Jahren einen ganz neuen Stall gebaut, Gruppenhaltung für Muttertiere. Und wir haben festgestellt mit der Wissenschaft, mit den Nutztierethologen, den Verhaltensforschern gemeinsam, dass ein Schwein in so einem Stall über 1 Kilometer zurücklegt. Ja? Und früher in der alten Aufstellung hat es sich halt gar nicht bewegen können. Also wir haben da sehr viel Tierwohl geschaffen. Das Zweite, wo man sehr viel für die Nutztiere machen kann, ist die Thermoregulation. Schweine sind so wie Hunde, die können nicht schwitzen. Ja? Die Temperaturausgleich ist ganz wichtig. Und wir als Menschen sind einfach aufgefordert, es ist unsere Verantwortung, dass dieses Wohlfühlen vor allem auch in heißen Jahreszeiten sichergestellt werden kann. Da haben wir kühle Liegeflächen gemacht, wir haben Auslauf gemacht, wir haben Duschen eingerichtet, Kratzbürsten. Also wir haben ein ganzes Paket an Wohlfühlmaßnahmen gesetzt, aber sozusagen nicht aus irgendeinem kindlichen Gedanken heraus, sondern sehr mit der Wissenschaft gemeinsam. Und da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Wir haben hier mit einem schweizerischen Nutztierethologen auf der Veterinärmedizin haben wir dieses Projekt besprochen. Übrigens auch damals mit Tierschutzorganisationen, die saßen auch am Tisch und ich habe gesagt, ich habe sie eingeladen und gesagt, besprechen wir das. Und der Schweizer Professor hat mir gesagt, ja, es gibt eine ganz besondere Tür aus der Schweiz, wo sich die Schweine selber öffnen können und entscheiden können, wann sie rausgehen und nicht. Und ich habe gesagt, ja, Herr Professor, sehr interessant und so. Und dann habe ich diese schweizerische Tür bestellt und es war natürlich geschockt. Die hat auch einen schweizerischen Preis gehabt. Die war doppelt so teuer wie alle anderen Türen. Aber sie ist heute noch im Einsatz. Das war vor über 20 Jahren.
Also sie hat sich gerechnet.
Sie hat sich gerechnet und die Schweine haben unglaublich schnell gelernt, wie sie diese Tür öffnen. Schweine sind sehr intelligente Tiere. Und also ich, jedes Mal, wenn ich diese Tür sehe, muss ich lachen und an den Professor denken.
Was mir aber auch gefallen hat, du erzählst in deinem Video, dass die Schweine ganz schnell lernen, dass sie sich anstellen müssen beim Essen, beim Futtertrog.
Ja, das ist auch eine toll aufgepasst. Ja. Das Schwein, wie viele Säugetiere, sind Synchronfresser. Die säugen an der Zitzenleiste, wie man bei den Schweinen sagen, an der Milchleiste der Muttersau. Eine Muttersau hat ungefähr so 16 Zitzen, ja, also ein großer Wurf mit 16 Ferkeln, hat jedes Ferkel seine eigene Zitze. Und das funktioniert so, dass die Ferkel stupsen, die Mutter am Gesäuge und dann fängt die Sau an, fängt an, die Milch einzuschießen ins Gesäuge und dann haben alle gleichzeitig Milch. Und man gewöhnt dann die Schweine um, also die erwachsenen Tiere in dieser Gruppenhaltung fressen nicht mehr synchron, sondern fressen sozusagen eins nach dem anderen. Warum? Weil wir eine Abrufstation haben. Es gibt eine Futterstation, wo jedes Tier individuell nach Trächtigkeitsstatus, aber auch nach Körpermaß. Wir messen sozusagen den Body Mass Index, wenn du so willst, von den Tieren. Die dürfen nicht zu fett werden, aber auch nicht zu mager. Also wir schauen hier, dass wir die im guten Gleichgewicht halten. Und jedes Tier bekommt dann individuell seine Futterration zugeteilt, was natürlich fürs Wohlbefinden des Tieres sehr wichtig ist. Ja? Und wir können dort in diesem Stall von jedem Muttertier eine Biografie schreiben, eine kleine. Und das ist auch toll, muss ich sagen, das hat es früher nicht gegeben. Das heißt, die Technik hilft uns. Der Terminus technicus hier wiederum aus dem Englischen heißt Precision Livestock. Ja, es gibt den Ausdruck Precision Farming, Präzisionslandwirtschaft. Und das Gleiche gibt es beim Livestock, bei der Nutztierhaltung. Und das bedeutet einfach, dass man so eine Herde, auch eine große Herde, unglaublich gut betreuen kann. Ich kann von jedem Tier das Gewicht, ich kann die Temperatur messen. Also wir können sehr viel mit Hilfe der Technik zum Wohlbefinden der Tiere beitragen.
Aber das Ziel ist eben, gesunde Tiere zu züchten und auch in die Zucht weiterzugeben, weil du ja die Sauen, so heißt das, glaube ich, richtig, ja auch weiterverkaufst, genau, für die Zucht. Und das sind gesunde Tiere, deren Stammbaum auch genau nachvollziehbar ist, damit eben sie weiter eben auch sich wohlfühlen und gesund leben können.
Also meine Kunden sind österreichische Landwirte, die selber Sauen halten, wir sagen Muttersauen dazu, ja, und die kaufen bei mir die Jungtiere ein, die Jungsauen ein. Und da ist wichtig, dass diese Jungsauen an zum Beispiel Gruppenhaltung bereits gewöhnt sind, dass sie eine Vitalität, positive Muttereigenschaften mitnehmen, die dann der Landwirt nutzen kann. Und das machen wir mit unserer Züchtung. Also es ist auch eine Züchtung auf Langlebigkeit, also genau das Gleiche, was wir in der Landwirtschaft auch machen. Und das wollen wir einfach auch weitergeben mit unseren Jungtieren.
Ja, und am Ende bekommt der Mensch auch ein gutes Fleisch.
Der Mensch bekommt ein gutes Fleisch und Fleisch ist ja ein sehr interessantes Nahrungsmittel, weil es von der positiven Emotionalität, von dem Wert, den das Produkt hat, ganz oben ist. Der Sonntagsbraten, nicht? Wenn uns erinnert, das war das Wertvollste, was es gibt. Früher gab es ja in den Haushalten nur an ausgewählten Tagen Fleisch. Das hat sich natürlich über die Zeit gewandelt. Heute ist Fleisch überall da und so weiter. Aber der Wert des Fleisches ist immer noch da. Man kann sich, wenn man sich vorstellt, wenn du heute einkaufen gehst für ein Familienessen und du willst was Gutes tun, gehst du zum Fleischer und kaufst ein Stück Fleisch. Schaust nicht so sehr auf den Preis, aber es muss entsprechend die Qualität haben, nicht? Ja. Und das macht eigentlich das Fleisch schon einzigartig und es ist auch diätetisch, glaube ich, für den Menschen sehr wichtig. Ja, es tut uns gut, Fleisch zu essen, in Maßen zu essen. Und ich als Landwirt stehe natürlich auch dafür, für eine ausgewogene Ernährung. Das wäre neben der Naturbildung ein großes Projekt, das mir noch vorschweben würde. Was können wir als Landwirte beitragen, um vorbildlich eine ausgewogene Ernährung in die Gesellschaft sozusagen, an die Gesellschaft zu vermitteln? ist ein anderes Thema.
Ist ein anderes Thema und ich habe den Eindruck als Konsumentin oder auch als Hobbyköchin, dass auf die Fleischqualität viel mehr Wert gelegt wird als noch so vor 20 Jahren und dass diese Kritik am billigen Fleisch doch sehr laut ist. Da bist du nicht alleine. Also den Eindruck habe ich schon. Es ist ein bisschen eine Gretchenfrage für einen Landwirt. Was rätst du dem Veganer, bei dir die Maiskolben zu knabbern?
Was rate ich dem Veganer? Ja, also ich denke mir, dass das Schöne an unserer Gesellschaft ist, es steht ja jedem frei, was er machen will, nicht? Ob er sich vegetarisch, vegan ernähren will, ob er Fleisch essen will. Und ich würde meinen, das soll auch so bleiben. Also wir schreiben niemandem vor, was er essen soll. Und umgekehrt würde ich es aber genauso sehen. In Deutschland gab es ja auch hier vor einigen Jahren von der Partei der Grünen, die gesagt haben, wir fordern im Wahlkampf den Veggie Day, nicht? Ja, also aus Klimaschutzgründen und so weiter. Das ist nicht gut angekommen. Also so wie wir uns heute sehen, wir lassen uns nicht gerne etwas vorschreiben oder etwas verbieten. Wir wollen selber entscheiden. Und da sehe ich auch meine Aufgabe, dass wir einfach so viel Wissen vermitteln können aus unserer Arbeit und auch diese Verantwortung, die wir sehen in der Arbeit, dass der Mensch, der ein Fleisch essen will, ein gutes Gefühl haben kann dabei. Und der keins essen will, ja, ist auch in Ordnung. Also ich bin da, das Gleiche haben wir beim Wein. Es gibt Menschen, die trinken keinen Alkohol, nicht? Ist in Ordnung.
Ja. Ich wollte aber sagen, da, wo sich die Vegetarier und auch die Fleischliebhaber treffen, ist auch im Weinanbau. Gut, Hadeck hat Wein und Sekt. Und wir waren auch im Weinkeller. Da habe ich gelesen, das sei ein großes Kellerlabyrinth bei euch. Findet man da auch wieder heraus?
Ich habe euch rausgeführt heute, aber ich hätte euch auch irgendwo bei Seitengängen allein lassen können und das Licht abdrehen. Das wäre dann vielleicht nicht so einfach gewesen. Wir haben über 1 Kilometer Kellergänge. Es ist aber relativ, logisch angeordnet. Also man findet schon wieder heraus. Aber das Besondere an dem Keller ist, dass ja diese Kellergänge gestochen sind in die Erde. Und diese Erde bei uns aus der geologischen Geschichte heraus, das ist ein alter Meeressand vom Urmeer Tethys. Also wir waren hier eigentlich früher am Mittelmeer. Der letzte Rest des Urmeeres ist das Mittelmeer. Und für mich als halben Italiener ist das natürlich ein herrlicher. Also ich gehe jedes Mal mit einem Hochgefühl in den Keller, weil ich weiß, ich bin jetzt am Mittelmeer, ja, in irgendeiner Art und Weise.
Ich muss mir sagen, dein Vater war Italiener.
Genau, mein Vater war aus Florenz, ja. Und also dass die Idee, dass wir hier am Mittelmeer gelegen sind, ist natürlich eine wunderschöne für mich. Und dieser Sand trägt aber diese Kellerröhren selber und das ist schon was Besonderes.
Jetzt sind wir auch schon in der Geschichte. Der Weinkeller ist ja auch sehr alt und Klammer auf, ihr habt auch gute Bewertungen, Klammer zu, für eure Produkte. Aber ich möchte auf deine Familiengeschichte kommen. Die Hadecks sind fast 900 Jahre alt, nachweisbar. Habt ihr einen Schlossgeist hier, vor dem man sich fürchten muss?
Dem bin ich noch nicht begegnet, aber wir haben eine schöne Schlosskapelle, wo wir auch drinnen waren. Also sollten wir einen Schlossgeist haben, dann rufe ich unseren Hochwürden und wir werden eine Messe lesen. Aber wir sind noch keinem begegnet bis jetzt. Dürfte ein friedliches Haus gewesen sein.
Naja, also wenn man in die Geschichte schaut, der Vorteil von alten Familien wie deiner ist es, dass man natürlich sehr viel über euch weiß und das ist sehr interessant, aber man weiß halt auch ein bisschen was über die Missetaten oder nicht so geglückten Dinge. Also im 16. Jahrhundert, als Niederösterreicher überzogen war und da die Mehrheit der Herrschaften dem Protestantismus zugesprochen haben und auch die Hadecks haben sich da angeschlossen, da ging es deinem Vorfahren Ferdinand Graf Hadeck nicht so gut. Er ist hingerichtet worden.
Der ist hingerichtet worden, aber ich glaube jetzt nicht wegen seiner Glaubensfrage. Aber ich meine, du bist die Historikerin. Wir haben sogar ein Bild von ihm hier
wegen
hängen.
Wegen einer militärischen Intrige.
Militärische Intrige. Er hat die Festung Raab bei freiem Abzug der Besatzung übergeben. Und das ist ihm schlecht angerechnet worden und ist am Hof geköpft worden, nicht dafür. Also er hat einfach eine wichtige Festung frühzeitig verlassen, ohne dort bis zum letzten Mann auszuharren. Ja, und damit natürlich militärisch war das kein Ruhmesblatt, wahrscheinlich human, wahrscheinlich war es wertvoll. Ihm selber hat es den Kopf gekostet. Das ist eine traurige Geschichte natürlich, ja, die aber, ich sage mal, ganz gut in der Balance ist mit sehr freudigen Geschichtserlebnissen, die wir auch haben. Einer unserer, also im Ende des 15. Jahrhunderts waren die zwei Brüder Brüschenk, die später zu Grafen Hadeck wurden, 1492, die waren die engsten Berater von Kaiser Friedrich III. Und seinem Sohn Maximilian, dem Erzherzog. Bekanntlich haben sich ja Vater und Sohn nicht gut verstanden. Und vor allem der Sigmund Brüschenk war sozusagen ein Vermittler zwischen den Generationen, weil er auch altersmäßig genau zwischen dem Erzherzog und dem alten Kaiser war. Kaiser Friedrich war ein sehr vorsichtiger Mensch,
ein Griesgram
wahrscheinlich, ja. Aber er hat eine portugiesische Prinzessin geheiratet und Eleonore.
War die Sanguinikerin in der Familie, ja.
Aber irgendwas muss passiert sein, dass der Maximilian wahrscheinlich einer der größten Visionäre im Hause Habsburg war. Der hat also mit dem Tu Felix Austria Nube hat er einen Meilenstein gelegt, ja, und war eigentlich der erste Schritt, um Österreich zu einem bedeutenden Reich zu machen. Und hat unglaubliche Visionen gehabt, der Kaiser Maximilian, der wollte ja auch Papst werden. Also da hat es keine Grenzen gegeben in seinem Wirken, nicht? Also die zwei scheinen nicht zusammengepasst zu haben. Und der Sigmund Brüschenk und auch sein Bruder Heinrich haben da eine Mittlerfunktion wahrgenommen, die, glaube ich, extrem wichtig ist, auch in Familienbetrieben, in den Generationen, nicht? Der Generationswechsel ist das größte Risiko in einem Familienunternehmen. Und so dürfte es auch beim Kaiserhaus gewesen sein. Und der Friedrich III. Am Sterbebett hat noch ausrichten lassen seinem Sohn, halt dich an den Brüschenk. Ja? Und dieser Brüschenk, Sigmund, später dann Graf Hardegg, hat dem Maximilian, der aus Innsbruck, glaube ich, gekommen ist, der Kaiser ist, glaube ich, in Wien oder Wiener Neustadt gestorben, hat der Sigmund den Schatz überbracht, den kaiserlichen Schatz. Da war große Aufregung und so weiter. Und die Überraschung war natürlich ebenfalls groß, und zwar negativ, weil, wie so berühmt, in dem Hause Habsburg die Schatztruhe war quasi leer. Also der Sigmund hat einen leeren kaiserlichen Schatz überbracht. Und da gibt es noch eine zweite, sehr gute, eine sehr nette Anekdote. Es gibt einen regen Briefwechsel zwischen Maximilian und dem Sigmund Brüschenk und wiederum mit ihm und der Maria von Burgund, weil der Sigmund war sozusagen auch ein Postillon d'amour, hat also auch zwischen dem Erzherzog und der burgundischen Prinzessin vermittelt. Und das war auch nicht so leicht, ja, aber es war dann, glaube ich, doch eine der wenigen Liebesheiraten. Aber da musste man auch nachhelfen, dass es so weit kommt. Ja. Und das war auch eine Aufgabe von dem Sigmund.
Aber um auch wieder in 2024 zu landen, was du natürlich lebst, wie deine Vorfahren, ist eine Verantwortung gegenüber der nächsten Generation. Also wir haben über einen anderen Landwirt gesprochen, der gesagt hat, wenn ich heute einen Baum pflanze, wird mein Enkel erst etwas wirtschaftlich mit diesem Baum machen können. Das ist bei dir ja genauso. Das heißt, kannst du das vielleicht ein bisschen erklären, was da dahinter steckt, dass man nicht nur für sich arbeitet? Also es ist eigentlich eine sehr solidarische Sache.
Ich glaube auch. Ich glaube, es ist etwas Solidarisches, es ist etwas Soziales. Man kann auch ein anderes Beispiel nehmen. Das, was wir ernten, horten wir nicht bei uns, sondern wir teilen es, ja, wir vermarkten es. Also wir haben Gut Hardegg, wir haben ungefähr so knapp 100.000 Menschen, die wir mit Grundnahrungsmitteln versorgen können. Und ich halte das für eine unglaublich wichtige Funktion, die wir hier haben. Ja. Also wir machen etwas nicht nur für uns, sondern für die Allgemeinheit, erhalten die Natur. Wir erzeugen hochwertige Nahrungsmittel, wir bringen sie auf den Markt. Was Gut Hardegg macht, ist die Leistbarkeit, das ist mir ganz wichtig. Alle unsere Produkte sind leistbar. Wir haben keine Luxusprodukte für Exklusivschichten, die haben wir auch im Weinbereich, aber in der Grundnahrung möchte ich leistbar sein. Und das gelingt uns zum Glück und das erfüllt mich mit einem sehr positiven Gefühl.
Was kostet ein Kilo Kartoffeln bei euch?
Kilo Kartoffeln wird es im Herbst geben, die werden um 2 Euro kosten. Das Kilo Mehl, wenn du heute das einkaufst beim Spar oder Bill oder wo, kostet so 1,30 Euro. Billiger als andere Mehle und ich möchte dazu sagen, besser wahrscheinlich als viele andere.
Ihr habt sogar Pizzamehl.
Ja, Pizzamehl, das, wo wir eine junge Generation ansprechen können. Es gibt Pizza-Blogger, bin ich drauf gekommen, also Pizzaiolos, wie man sagt auf Italienisch, der Pizzabäcker. Und da sind wir in so eine ganze Community reingeraten und die haben unser Mehl verwendet und mit den besten italienischen Pizzamehl verglichen. Und wir haben Gott sei Dank gut abgeschnitten.
Ja. Kannst du mithalten, wenn dein Vater aus Florenz kommt, da muss ich jetzt einmal sagen, da gibt es ja vor allem dieses unfassbar langweilige Brot aus der Toskana, das ungesalzene. Also ich kann damit nichts anfangen.
Ich finde es großartig. Ja.
Ich weiß, Dante, der ja aus Florenz vertrieben wurde, hat bis zu seinem Tod, ich glaube, er ist in Venedig dann gestorben, hat bis zu seinem Tod hinterher getrauert, dem
Ja, toskanischen Weißbrot.
Toskanischen oder florentinischen Weißbrot. Und die Pizza wurde ja eigentlich in Neapel erfunden. Welche Pizza hast du dann am liebsten?
Ich habe Margherita am liebsten, ganz einfach, das ist mir. Ja. Die hat auch übrigens der kleine Stieglitz, auf den wir, glaube ich, auch noch zu sprechen kommen werden. Also das pizzamelzierte Stieglitz und der hat eine kleine Pizza Margherita im Schnabel.
Na, ja. Also auf, alle, wir laden alle ein, sich ein Pizzamehl zu besorgen und sich zu versuchen. Du solltest einen Pizzaback-Wettbewerb oder Kochkurs ausrufen, wo du jetzt ja schon einmal testweise Menüs anbietest im Sommer zum Testen, ob da Interesse besteht an Degustationsmenüs.
Degustationsmenüs, genau. Also das machen nicht wir, das macht ein Zwei-Hauben-Lokal in der Nachbarschaft, in Meilberg, die Genusswirtschaft. Die bringen ihre zwei Hauben zu uns in den Weinkeller und gemeinsam machen wir, also sie machen das Degustationsmenü mit vielen Speisen, also mit vielen Grundnahrungsmitteln von uns, Wildfleisch, Kartoffeln und so weiter. Und wir schauen, wir haben die richtigen Weine dazugestellt.
Ja, aber ist ein Beispiel, dass du wieder etwas Neues probierst, in dem Fall ist das jetzt, muss man sich das leisten wollen, und einplanen, aber es ist sicher auch mal ein anderer Weg und du bist dann immer offen, was Neues auszuprobieren, vom Pizzamehl bis zu einem Degustationsmenü.
Also das ist, muss ich sagen, macht mir natürlich den größten Spaß, wahrscheinlich sehr zum Leidwesen aller, die mit mir arbeiten müssen. Ich liebe nichts mehr, als neue Sachen zu kreieren. Ja? Also Kreativität ist was Wunderbares. Also ich würde am liebsten jedes Jahr irgendein neues Produkt entwickeln. Aber also ich wäre auch gebremst natürlich von klügeren Köpfen, die sagen, wir müssen einmal mit dem Bestehenden am Markt Fuß fassen, bevor wir neue Dinge entwickeln.
Weil wir über die Generationen gesprochen haben, wie sieht das bei dir in der Familie aus? Ihr seid ja ein Familienbetrieb. Wirst du auch mal in einer realistischen Zukunft übergeben können, den Betrieb?
Natürlich, also das... meine Frau und ich, wir haben einen 27-jährigen Sohn, der schon sehr fleißig mithilft und große Passion hat, Begeisterung hat für den Betrieb. Wir werden schauen, dass ich möglichst zeitnah an ihn übergeben kann. Ja? Man sagt so, dass die Menschen ab 60 abbauen. Ich bin noch nicht 60, aber bald, sehr bald. Das heißt, ich muss auch diesen Sprung nicht verpassen. Nicht? Ja? Und das im Familienbetrieb ist die Generation, der Generationswechsel, das Hauptthema, das ist, hat mir mal ein Steuerberater gesagt, das ist die Transaktion ihres Lebens, ja, muss man sich vorstellen.
Wie alt warst du, als du übernommen hast?
Ja, ich habe das Glück gehabt, ich bin adoptiert worden von meinem Großvater, mütterlicherseits, und mein Vater hat den Betrieb für mich geführt, aber ich war schon Eigentümer und habe dann in Absprache mit meinem Vater natürlich, wo ich gemeint habe, ich bin jetzt soweit, den Betrieb einfach Zug um Zug übernommen. Das war ein Prozess von ein paar Jahren. Und ich war relativ jung, ich war Anfang 30.
Also man kann davon rechnen und ausgehen, dass man ungefähr 30 Jahre lang den Betrieb führt.
Genau, 30 Jahre den Betrieb führt, die habe ich auch schon sozusagen intus quasi. Und deswegen ist es auch ganz gut, wenn die nächste Generation kommt. Was ja nicht heißt, dass ich jetzt nichts mehr tue. Ja, so viel zu tun, so viele Ideen haben wir und ich kann mich auch um Dinge kümmern, die ich mich nicht kümmern konnte.
Und du hast ja auch Hobbys, hast du erzählt, Tennis spielen und Golf.
Genau, Golf spielen vor allem, Hobbys, die Vögel, Singvögel, ja, die freuen sich auch, wenn ich mehr Zeit habe, Naturbildung vermitteln, also da gibt es genug Möglichkeiten.
Ja, die Arbeit geht einem sicher hier nicht aus, wenn man rundherum schaut. Nein. Wir haben eine Rubrik, die heißt Schnell nachgefragt, das ist ein Word-Rap. Brauchst du nur mal ein Stichwort sagen und ich hoffe, dass ich dich gut durchführe.
Schnell nachgedacht.
Film oder Serie?
Serie.
Online oder Print?
Print.
Wasser oder Wein?
Wein, sorry.
Musst du sagen.
Muss ich sagen, ja.
Auto oder Öffis?
Auto.
Aufzug oder Stiege?
Stiege.
Knödel oder Nockerl?
Sowohl als auch.
Hund oder Katze?
Hund.
Mein letzter Urlaub war?
Florida.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
Geschichte.
Ich lese gerade
über die Gracchen, über die Volkstribune im alten Rom.
Mein Lieblingsheiliger oder meine Lieblingsheilige?
Der Lieblingsheilige ist Alexios.
Was hat der gemacht?
Der heilige Alexios kommt aus einer römischen Patrizierfamilie, ist dann als Eremit in den Nahen Osten gezogen und ist wieder zurückgekommen in die Familie und als armer Mönch wurde nicht wiedererkannt und wer hat ihn erkannt? Der Hund.
Ja, das würde bei dir auch so passieren. Ja. Das mache ich für die Umwelt.
Vögel, Singvögel.
Dafür nehme ich einen Umweg.
Für eine schöne Bäckerei, gute Bäckerei.
Das will ich Jesus fragen.
Wie war das?
Ja, auch in unserer heutigen Folge wollen wir ein Geheimnis verraten zu Maximilian Hadeck. Das kommt dann nach unserer kurzen Werbepause.
Werbung.
Lesen Sie mit unserem Frühlingsabo den Sonntag 8 Wochen lang um 8 Euro. Und gewinnen Sie eine Balancewoche für 2 Personen in Marienkron. Der Sonntag.at/Abo.
Ja, Max Hadeck, du kommst nicht nur aus einer sehr alten Familie, zu einer alten Familie gehört auch ein Wappen dazu. Und das birgt eigentlich ein Geheimnis von dir, für das du stehst, du hast einen Vogel.
Wir haben einen Vogel im Wappen, und zwar ist es ein Habicht, ein Raubvogel. Damals wurden immer Raubvögel genommen. Das ist das Herzstück, das Herzschild des Wappens. Und die Wappen damals waren so wie Visitkarten heute, nicht? Ja, vielleicht auch wie, ich weiß nicht, ein großes Auto, Statussymbole. Man hat das Wappen war, ein reiches Wappen war immer der Inbegriff für eine bedeutende Familie. Und wir haben ein sehr reichhaltiges Wappen aus dieser Zeit, 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert. Und dieser Habicht ist das Herzstück, das ist sozusagen aus den Urvätern, diesen zwei Brüdern Brüschenk. Und dieser Habicht ist ihr Urwappen.
Der ist aber jetzt kein Singvogel.
Der ist wirklich kein Singvogel, ist ein Raubvogel, aber gehört auch dazu zur Natur. Nicht? Die Natur ist immer eine Frage von Gleichgewicht. Die Engländer sagen a question of balance, was finde ich einen wunderschönen Vergleich. Und da gehört der Habicht eindeutig dazu.
Aber in Wirklichkeit schlägt dein Herz für die Singvögel. Da du rufst nämlich sogar zu Singvögelzählungen auf.
Natürlich, das ist für mich ein Teil dieser Naturbildung. Wir wollen hier einfach Bewusstsein schaffen für die Natur. Und da gibt es eine englische Organisation, Game Conservancy and Wildlife Trust, die eine große europaweite Singvogelzählung ins Leben gerufen hat. Die nennt sich Big Farmland Bird Count. Und da nehmen wir seit 10 Jahren teil und haben die nach aus Kontinentaleuropa gebracht und in Österreich ausgebreitet, haben wir doch viele, eine ganze Community, die regelmäßig teilnimmt. Was macht man da? Man stellt sich im Winter, Ende Jänner, Anfang Februar, in die Natur, es ist kalt, ja, und man muss schauen in 30 Minuten, das dauert nur eine halbe Stunde, wie viele Vögel sieht man. Dazu braucht es natürlich eine gewisse Schulung, diese Schulung bieten wir auch an, online oder physisch bei uns. Und so bringen wir doch den Menschen diese Welt der Vögel näher. Wenn man an die Vögel denkt, warum sind die so bedeutend? Das ist die größte Tierbewegung am Planeten. Man sagt, dass 50 Milliarden Vögel jährlich von Norden nach Süden, Süden nach Norden, Osten nach Westen ziehen. Und wir in Europa haben ungefähr 5 Milliarden Zugvögel. Also ein Zehntel dieses globalen Zugvogelvorkommens. Und die Singvögel, die meisten bekannten Vögel der Feldflur, haben einfach signifikant über die letzten Jahrzehnte abgenommen. Die heute von uns gesehene Turteltaube zum Beispiel um 80%. Und indem wir einfach Vögel zählen, wollen wir Bewusstsein schaffen für das Wunder der Natur, des Vogelzuges, die Bedeutung, die sie für unsere Kulturlandschaft haben und natürlich auch in unserer Kultur, in der menschlichen Kultur haben die Singvögel auch eine ganz besondere Stellung und wir wollen nicht, dass das vergessen wird.
Und du machst ja etwas Besonderes, du fütterst ja das ganze Jahr, das ist ja auch eine deiner Säulen auf Gut Hadeck und die Vögel werden bei dir auch richtig satt, das ist auch wichtig, das habe ich heute gelernt, dass sie das richtige Gewicht haben, damit sie kräftig genug sind für ihre Flüge, für den Paarungsritus, weil die Männchen balzen ja gerade im Frühjahr um die Gunst der Weibchen, und damit es Nachwuchs gibt. Und dieser Nachwuchs muss dann so kräftig sein, dass er mitfliegen kann mit den Eltern.
Ja. Das ist bei der Turteltaube so, nicht? Ja. Wir haben auch gesehen, die Turteltauben, die paar, die wir gesehen haben, sind alle beim Futter gesessen. Wir haben ja gerade eine Kälteperiode hinter uns. Vor ein paar Tagen war hier noch Schneefall. Das hat den Vogelzug natürlich gestoppt. und unterbrochen. Und die Vögel, die schon hier sind, die haben einen unglaublichen Nahrungsbedarf, aber so wie alle Vögel, auch die, die das ganze Jahr über bei uns leben. Warum? Du hast es angesprochen, weil im Frühjahr die Vermehrung stattfindet. Also wenn wir Biodiversität wollen, müssen wir die Vermehrung der Vögel unterstützen, sonst werden sie immer weniger. Und mit dem Futter kann ich einfach, wenn man so will, die Körperkondition des Vogels, des Weibchens vor allem, so derart gut erhalten, dass sie erfolgreich sich vermehren können. Na,
und wir haben gelernt, also ich habe heute gelernt, dass der Kuckuck langsam ein Problem bekommt, weil er nämlich dann seine Eier in kein Nest mehr legen kann.
Genau. Wenn der Kuckuck zu spät ankommt, weil der Vogelzug unterbrochen ist, dann haben die heimischen Vögel hier das Nisten schon begonnen und er kann nicht mehr seine Eier da hineinlegen. Also er kommt zu spät oder er kommt zu früh. Der Kuckuck muss sich auch anpassen. Aber da bin ich eigentlich relativ positiv gestimmt. Die Natur ist etwas sehr Versöhnliches, etwas Positives. Und eigentlich, wenn der Mensch positiv eingreift, so bekommt er auch sehr schnell eine entsprechende positive Rückmeldung von der Natur. Also jeden Handgriff, den wir hier zugunsten der Natur machen, werden wir reichlich belohnt.
Und ganz zum Schluss möchte ich zurückkehren, dass du ja schon erzählt hast, dass ihr hier eine Hauskapelle habt, aber du bist ein bekennender Katholik und ein gläubiger Katholik. Und du hast den Stieglitz geortet, der in der Kunst eine christliche Bedeutung hat, aber auch ein Vogel ist, den du sehr gern hast.
Der Stieglitz ist wirklich der kleinste Fink. Finken ist einer der größten Singvogelfamilien. Der Stieglitz ist der kleinste Vertreter. Und hier geht auch eine Sage, dass als der Stieglitz beim Schöpfer an der Reihe war, und nachdem er so klein ist, war er relativ der Letzte, der überhaupt kam. Und der Schöpfer hatte keine Farben mehr zur Verfügung. Und was hat er gemacht? Er hat zusammengekratzt, was er noch an Farben gehabt hat. Und deswegen wurde dieser Stieglitz so besonders bunt. Er hat rote Backen, gelbe Flügel. Also er ist eigentlich einer der buntesten Vögel, die wir hier haben. Und der Stieglitz hat in der christlichen Überlieferung eine ganz besondere Bedeutung, weil er an Disteln frisst, die die Form der Dornenkrone haben. Das heißt, wir finden in der Renaissance wieder Florenz. Auf Spurensuche war ich dort per Zufall, habe ich gesehen, in der Chiesa di Santa Trinita im Zentrum Florenz, die schöne Freske von Domenico Ghirlandaio, einem der großen Renaissance-Maler, Anbetung der Hirten, das Jesuskind liegt da. Und wer sitzt dem Jesuskind zu Füßen? Der kleine Stieglitz. Also ein Hinweis auf die Passion Christi. Raphael, in den Uffizien kann man den besichten, der große Raphael hat ebenfalls, wenn er gemalt hat, Madonna mit Kind oder auch mit Johannes dem Täufer, sitzt überall der kleine Stieglitz herum. Und selbst in Wien, im Schottenaltar, ich glaube, der aber nur im Museum sichtbar ist, im mittelalterlichen Schottenaltar, ist ebenfalls der Stieglitz abgebildet. Und ich bin natürlich überall, wo ich in Kirchen komme, vor allem in Italien, suche ich natürlich nach dem Stieglitz.
Max Hadek, vielen, vielen Dank. Für die Jause, für die Pavlova. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber es schmeckt fantastisch und genießen Sie, kochen Sie das nach mit viel Schlagobers, dann schmeckt es besonders gut. Nicht ganz figurfreundlich, aber für die Seele und fürs Gemüt sehr gut. Mhm. Vielleicht mit einem Glas Hadek Wein oder Sekt, den gibt es ja auch bei euch. Danke für die Einladung und für diese Einblicke in die Landwirtschaft und wie man einen modernen großen Betrieb führt und wie viel Verantwortung dahinter steckt.
Gerne, es hat mir großen Spaß gemacht.
Dankeschön.
Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast@diasonntag.at.